Herzlich willkommen zum Podcast Digital Sense Maker. Mein Name ist Christoph Holz und hier beschäftigen wir uns ja mit dem Sinn und dem Unsinn hinter der Digitalisierung und wie schon so oft eben auch der künstlichen Intelligenz. Und der E-Commerce, der dominiert den Kauf seit langem von vielen Produkten. Bei manchen klappt es nicht so richtig und das sind Lebensmittel. Und natürlich, da gehören auch die Getränke mit dazu. Da gehören auch Getränke mit Alkohol mit dazu. Das ist ja auch nochmal durchaus ein sensibles Thema. Und wir fragen uns heute, wie optimiert man eigentlich die Shopping-Erfahrung? Wie optimiert man den Verkauf von Getränken im klassischen Laden mit künstlicher Intelligenz? Wie soll das gehen, fragt ihr euch jetzt wahrscheinlich. Und heute habe ich bei mir zu Gast den Lars Hamann. Er ist Head of Digital Business Sales bei Rotkäppchen Mumm, bei der Rotkäppchen Mumm Group. Und Rotkäppchen Mumm kennt ihr wahrscheinlich von Silvester zumindest. Da trinkt man Sekt. Wie viele Getränke, Lars, hat denn Rotkäppchen Mumm im Sortiment?
So eine genaue Zahl ist tatsächlich sehr schwer herauszufinden, selbst für mich als Mitarbeiter. Wir haben, ich sag mal so rund um 2.500 bis 3.000 SKUs, also verkaufbare Einheiten im Unternehmen. Das sind eine ganze Menge verschiedene Marken.
Aber SKU, das sind die Verkaufseinheiten, da gibt es also auch das Sixpack und die Kiste.
Genau, richtig. Aber es sind trotzdem, es ist sehr, sehr viel. Wir haben sehr, sehr viele Produkte, sehr, sehr viele Marken, teilweise Eigenmarken, teilweise sind es Distributionsmarken, die wir exklusiv in Deutschland vertreiben.
Wird davon auch online was verkauft?
Ja, absolut. Wir haben einen eigenen Geschäftsbereich dafür, der sich genau um solche Themen kümmert, den D2C-Bereich quasi gesondert bespielt und bearbeitet.
Okay. Wie viel Prozent vom Umsatz ungefähr hast du da Vorstellungen?
Oh, das kann ich so gar nicht sagen. Nee, das wüsste ich jetzt nicht. Ist aber bei uns erstmal natürlich, also als so großes Traditionsunternehmen, sehr, sehr Lebensmittel-Einzelhandel-lastig. Und das ist und wird auch in Zukunft unser Kerngeschäft sein. Aber auch wir müssen mit der Zeit gehen und die neuen Kanäle erschließen und sind damit auf jeden Fall erfolgreich.
Ja, das kann ich mir ganz gut vorstellen. Jetzt der Einzelhandel. Ja, verkauft sie eigentlich direkt an den Einzelhandel, also das Geschäft um die Ecke, das halt auch ein paar Getränke im Regal stehen hat?
Ja und nein. Der größte Anteil vom Geschäft wird über die Zentralläger oder läuft über die Zentralläger, sprich der Rewe, Edeka, Globus und also die ganzen bekannten Retailer bestellen über ihre Zentralläger. Es gibt aber auch Produkte, die wir direkt, das sind jetzt schon auf Strecke, direkt in den Markt liefern. Das sind dann ausgewählte Produkte oder ausgewählte Marken. Also wir machen beides, theoretisch ja.
Ja. Oder auch praktisch. Gut, jetzt hat natürlich dieser Einzelhändler und auch der Großhandel hat natürlich viele verschiedene Getränke, viele verschiedene Hersteller. Wer sind denn so die größte Konkurrenz?
Das ist Henkel Freschenet. Die sind quasi ja, genau unser direkter Mitbewerber. Das ist auch kein Geheimnis, das sieht man an den Marktanteilen. Und lustigerweise sitzen die von uns nur ein paar Kilometer entfernt. So Rotkäppchen, wir haben mehrere Standorte. Ich beispielsweise sitze am Standort Eltville am Rhein. Das ist so 5 bis 10 Kilometer von Wiesbaden und genau dort sitzt Henkel.
Das ist gar nicht so selten, dass das passiert, dass die stärksten Mitbewerber, also ich weiß es jetzt bei den Liftanlagen, Skiliftanlagen, Gondelhersteller oder Skilifthersteller, die zwei größten der Welt, einer in Südtirol und einer in Vorarlberg, die sind auch nur ein paar hundert Kilometer auseinander. Oft gibt da Abspaltungen, oft wird die Kompetenz weitergereicht und es ist ja auch für die Mitarbeiter ganz angenehm, dass sie auch ein bisschen Auswahl haben bei ähnlichen Arbeitgebern.
Ja, und es macht natürlich auch die Region bei den Skiliften. Hätte ich jetzt mal vermutet, beide Orte liegen in Skigebieten oder in Nähe zu Skigebieten. Und bei uns ist es genauso. Wir sitzen im Rhein-Main-Gebiet, das ist Weinanbaugebiet. Es ist dann nicht überraschend, dass da natürlich sich vieles knubbelt, vieles wiederfindet, von den kleinsten Winzern bis hin zu größeren Unternehmen, wie das bei unseren Unternehmen beziehungsweise auch bei Henkel der Fall ist.
Jetzt, wenn ich ins Weinregal gehe, und ich gebe es zu, ich trinke ganz gern Wein, also Rotwein, wer es genau wissen möchte. Früher habe ich nur Weißwein getrunken, der macht keine Flecken, aber mittlerweile bin ich geschickter geworden. Also jetzt klappt das auch mit Rotwein und da kann ich dann immer noch ganz gut schlafen. Was beim Weißwein nicht unbedingt der Fall ist, Bier trinke ich eigentlich gar nicht. Diese Blubberbläschen, Sekt, übrigens muss ich gestehen, trinke ich auch so gut wie gar keinen. Als Redner, wenn man auf der Bühne steht und die Blubberbläschen tauchen plötzlich wieder auf, das ist kein sehr angenehmes Gefühl. Also Rotwein. Jetzt gehe ich in dieses Regal oder in diese Regalzeile. Wie behaltet ihr eigentlich einen Überblick, ob eure Produkte gut gelistet sind, ob die, also ich gucke natürlich meistens auf Augenhöhe, oder? Also ich bin jetzt auch schon ein alter Mann, ich mag mich nicht mehr so gerne bücken oder strecken. Also das direkte Regal auf Augenhöhe ist für mich natürlich das Ansprechendste. Wie erreicht man das, dass ihr da gut gelistet seid? Und vor allen Dingen, was kann die künstliche Intelligenz hier leisten?
Es hat mehrere Aspekte. Also das, wo unsere Produkte im Regal stehen, das gehört zum Category Management. Das wird auch mit Category Management und dem Key Account Management, mit den Zentralen besprochen. Und dann ist es am Außendienst zu schauen, dass diese Vorgaben bestmöglich auch umgesetzt werden. Das ist nicht immer einfach. Wir sind nicht die Einzigen am Regal. Das möchten andere genauso. Also die Regalplätze sind heiß begehrt. Erstmal, dass man überhaupt ins Regal kommt und natürlich schon auch die Top-Platzierungen, die für den Konsumenten natürlich am idealsten sind. Augenhöhe ist da zum Beispiel einer der Faktoren. Das passiert viel über die Absprachen. Und wie wir unsere Produkte pro Store, also auf Store-Ebene, im Blick behalten, da kommt dann tatsächlich künstliche Intelligenz ins Spiel bei uns. Einerseits wissen wir natürlich, wie sind die Produkte gelistet, also wie sind die Absprachen. Das haben wir, also diese Absprachen haben wir in unserem CRM-System hinterlegt. So wissen wir, also wir gehen in den Rewe direkt um die Ecke, wissen wir, da stehen, dürften diese Produkte überhaupt im Regal stehen. Das ist mit Sicherheit ein ganz anderes oder teilweise anderes Sortiment, als wenn ich dann einen Store weitergehe und ich stehe in einem Globusmarkt. Da sind einfach andere Produkte gelistet. Und darüber muss sich ja mein Außendienst so keine Gedanken machen, weil das gibt das System quasi vor. Wir geben diese Daten dem System mit und jeder Außendienstmitarbeiter weiß dann automatisch, wenn er in einen Laden geht, welche Produkte dürften überhaupt da sein.
Also
Und
das wird verhandelt, ja.
genau.
Das macht sozusagen, da gibt es dann langzeitige Verträge, da gibt es Lieferverträge und jede dieser Ketten sagt halt, okay, diese Produkte gehen bei uns besser, diese Produkte gehen bei uns schlechter. Da gibt es ja wahrscheinlich auch regionale Unterschiede.
Ja.
Was sind die Mokka-Perle?
Genau, die Mokkaperle ist so ein Beispiel davon, ist ein Produkt. Ich muss sagen, ich habe es selbst auch noch nicht probiert. Ich muss mich auch outen. Ich bin selbst kein Weintrinker, kein Sekttrinker. Ich bin eher der Biertrinker tatsächlich. Und
Die Mokka-Perle ist nicht überall gleich beliebt.
die Mokkaperle ist sogar, also sie ist eine Ostmarke, ist eine DDR-Marke. Und daher hat vor allem so die Region im Osten einen Bezug zu diesem Produkt und verkauft sich dort auch gut. Im Westen ist es nicht vertreten, weil das ist ein Produkt, das hat halt einfach einen emotionalen Wert und deswegen läuft das in dieser Region gut, ansonsten eben nicht so. Und das sind so regionale Unterschiede. Manche Produkte verkaufen sich einfach nicht oder sind nicht sinnvoll, da für uns als Markenartikler auch den Markt so zu erschließen, weil Regionalität teilweise einfach wichtiger ist.
Ja,
Und
ist total spannend. Das heißt, man hat eine gute Vorstellung, also auch der Edeka oder wer auch immer deutschlandweit vielleicht einkauft, der sagt trotzdem, für diese Regionen biete ich das an, für diese Regionen biete ich jenes an. Und jetzt geht es aber noch trotzdem, oder? Damit ist eigentlich das Geschäft noch nicht getan.
Wir haben viele Produkte gelistet und wenn wir alle gelisteten Produkte immer in allen Regalen hätten, dann wären wir sehr, also wir sind teilweise wirklich marktdominant. Wir haben über 50% Marktanteil, aber es gibt natürlich auch Mitbewerber, die in die Regale wollen und da schaut natürlich auch ein Store drauf auf Diversität und Vielfalt. Und dementsprechend ist es dann an uns oder vor allem an dem Außendienst, unsere Produkte so ideal in den Markt zu bringen und zu platzieren, dass der Handel einmal den Mehrwert hat und der Kunde, weil er das richtige Produkt findet und kauft, also Umsatz mitbringt. Und für uns natürlich, wir verkaufen die Produkte rein. Und das ist die Arbeit am Ende des Außendienstes, zu schauen, und da kommt die KI ins Spiel. Ich gehe in einen Laden rein, machen wir es mal an dem Beispiel fest. Ich, Außendienstmitarbeiter, betrete den Rewe und weiß schon mal sofort, okay, am CRM-System, diese 30 Produkte sind hier gelistet. Gehe dann ans Regal und theoretisch würde man nun hingehen und das ganze Regal mit den Augen scannen, Excel-Liste aufmachen, Produkt da, Produkt nicht da, out of stock, grob geschätzt, okay, wie viele Produkte sind im Regal von uns und wie viele sind nicht von uns, damit wir so einen groben prozentualen Anteil am Regal haben. Und das ist sehr, sehr zeitintensiv und fehlerbehaftet. Also eine Schätzung ist eine Schätzung. Und
früher hat man das wahrscheinlich mit so einem Klemmbrett und Bleistift und Papier erledigt. Ja.
Richtig, richtig. Genau. Oder unhandlich mit einem Laptop auf einem Karton oder irgendwo nicht ganz ästhetisch hingequetscht. Man will ja auch keinen Kunden stören. Da kam dann die Überlegung, hey, was in einem traditionellen Sport wie in einem Fußball funktioniert. Also traditioneller Sport, bei uns traditionelles Unternehmen, festgelegte Prozesse, beim Fußball wie auch bei uns. Aber es gibt eine Unterstützung, und zwar den Videoassistenten, der hilft, besser zu werden. Man kann sich jetzt streiten, als Fußballfan sehe ich das kritisch, aber diese Technologie hilft. Und das haben wir uns überlegt und uns quasi zu eigen gemacht, gemeinsam mit einem Partner, eine KI einzuführen. Anstatt das Ganze mit den Augen zu scannen, alles einzutragen, geht ein Außendienstmitarbeiter ans Regal, öffnet die App, dann ist er automatisch in dem richtigen Kunden drin und macht Fotos vom Regal. Und dann ist er mit dieser Aufgabe quasi fertig. Die KI macht den Rest. Die erkennt unsere Produkte, die weiß, welche sind gelistet, welche sind gelistet, aber fehlen, welche sind vorhanden und wie viel Prozent unserer Produkte macht das denn am Gesamtregal aus, weil die anderen Produkte werden ja quasi dann nicht erkannt. Und haben somit dann quasi diese Komplexitäten, diese zeitfressende Aufgabe auf eine KI ausgelagert, damit sich der Außendienstmitarbeiter auf sein Kerngeschäft fokussieren kann, nämlich das Verkaufen von emotionalen Produkten. Und mit diesen Daten kann man auch viel besser argumentieren, um die Produkte dann auch wirklich nicht nur mit einem Bauchgefühl ins Regal am Ende zu stellen, sondern sagen zu können, das hat auch nachweisbar Erfolg, dieses Produkt.
Okay. Also es wird jetzt erstmal ein Foto gemacht, wahrscheinlich mehrere, die sich überlappen. Das wird dann hochgeladen oder macht das Smartphone, geht das automatisch?
Das geht automatisch. Also man muss den quasi Besuch abschließen, damit das System weiß, okay, ich habe jetzt, weil wir sind ja nicht nur am Sektregal oder am Weinregal, wir sind auch noch in den Zweitplatzierungen, sprich das, was man so klassischerweise so an Weihnachten, Ostern, diese ganzen Pappaufsteller mit Süßigkeiten, das ist so eine Zweitplatzierung, also nicht im Regal. Die kann direkt an der Kategorie sein oder zur Spargelsaison zum Beispiel sieht man oft Blanchet-Weinplatzierungen in der Nähe vom Spargel und wir sind auch in den markteigenen Kühlern vertreten. Das heißt, wir gehen mehrere Punkte in den Läden an und erheben, wie unsere Produkte dort vertreten sind. Und wenn diese Schritte quasi abgeschlossen sind, dann drückt man immer nur auf den Knopf Besuch beendet und dann werden diese Daten quasi hochgeladen, durch eine KI analysiert und die Ergebnisse werden uns ins CRM-System reingespielt, damit wir mit diesen Daten weiterarbeiten können.
Das ist jetzt einerseits sehr wichtig natürlich für die Gesamtplanung, auch später für die laufenden Verträge, für die Abrufverträge, für den Forecast. Kann der Vertriebsmitarbeiter, was macht der mit den Daten ganz konkret? Wie schnell kriegt er das Feedback?
Das kommt immer drauf an. Spätestens nach 15 Minuten sind die Informationen da. Und wir haben ein Perfect Storm-Modell eingeführt vor einigen Jahren. Das ist ein mathematisches Modell, das von mehreren Firmen entwickelt wurde. Unter anderem war da Red Bull mit dran beteiligt. Und am Ende ist es ein einfaches mathematisches Modell. Man hat gewisse Punkte oder gewisse KPIs, die man in einem Markt erhebt. Die Maximalpunktzahl ist 100. Das wäre ein perfekter Markt. Den wird man aber in der Regel nicht erreichen, weil dann wäre alles perfekt und alle unsere Produkte wären drin. Das ist eher unrealistisch, das ist auch gar nicht das Ziel, sondern man schafft damit eine Vergleichbarkeit und möchte den Markt weiterentwickeln. Je höher die Punkte sind, desto besser ein Markt. Und man hat einen Anreiz gesetzt und man hat auch auf einen Blick schnell sich verändernde Situationen vorzeigbar, auswertbar. Und das basiert dann nicht mehr auf reinem Bauchgefühl, sondern gestützte Daten mit einer hohen Qualität.
Das ist quasi Gamification. Ja? Also kann man dann sagen, meine Stores haben mehr Punkte als deine Stores?
Theoretisch ja. So ein Gespräch habe ich tatsächlich noch nicht gehört. Das soll mit Sicherheit ein Stück weit auch ein positives Konkurrenzdenken anregen. Aber es ist nicht, es ist kein System, nach dem jetzt Mitarbeiter hoch oder runter bewertet werden oder gegeneinander irgendwie ausgespielt oder dass man sich da gegenseitig irgendwie zu sehr bettelt. Aber natürlich regt es das ein Stück weit an, hilft aber auch in der Planung, in der Steuerung des Außendienst auch den richtigen Fokus zu setzen. So ein Bauchgefühl ist ein Bauchgefühl und manchmal sagen Daten aber auch was anderes. Wir haben halt einfach auch eine riesige Menge an Produkten und eine große Komplexität. Wir machen ja nicht nur das Regalgeschäft, dann gibt es die Platzierungen, dann gibt es Promotionen, dann gibt es Sonderdurchgänge, Talons, es gibt Werbematerialien, POS-Materialien. Es gibt so viel zu tun, dass man einfach diese sehr lange dauernde Aufgabe einer Erhebung einfach mal erstmal auslagert und über das ganze Konzept des Perfect Stores dann auch diese Daten sehr, sehr sauber nutzt, damit der Außendienstmitarbeiter seinen Vorteil daraus ziehen kann. Wie kann ich den nächsten Kunden denn oder beim nächsten Besuch vielleicht besser betreuen? Wo sollte ich jetzt den Fokus drauf setzen? Und genau das Gleiche gilt dann für die Außendienststeuerung, die ihre Mitarbeiter darüber dann noch besser und zwar datengetrieben steuern können. Es gibt natürlich noch eine ganze Menge mehr KPIs, die damit reinspielen, aber das ist eine sehr, sehr wichtige.
Na gut, wenn jetzt alles in Zahlen erhoben ist, kann ich dann am Ende einen Roboter auf Außendienst schicken?
Auf keinen Fall. Gerade bei uns in der Branche, sind emotionale Produkte und die kann kein Roboter verkaufen. Das behaupte ich so und da bleibe ich auch dabei, egal wie gut die werden. Auch digital verkaufen sich solche Produkte nicht so einfach, wie wenn man den persönlichen Kontakt hat. Und da mal mit einer Flasche auch mal vorbeigehen, das Produkt mal vorstellen. Wir haben ja auch Verkostungsaktionen in den Märkten, die wir absprechen. Es ist diese Emotionalität und die Nähe zum Kunden und zum Endkonsumenten am Ende, die das Ganze auch ausmachen. Deswegen ist Außendienst für uns enorm wichtig.
Also das eine ist ja, das Produkt verkauft sich selbst am Regal. Aber ich vermute eben mal, ich bin ja auch darauf angewiesen, dass meine Verkäufer in den Geschäften, also die nicht für mich arbeiten, sondern eben für diesen Getränkehändler oder für den Lebensmittelhändler, dass die auch wissen, wie gut meine Produkte sind und auch die dann verkaufen können.
Genau, und das ist unter anderem auch auf Aufgabe des Außendienstes. Wenn wir ein Produkt ins Regal bekommen möchten, dann müssen wir auch Argumente bringen. Und die müssen wir, das sind nicht immer nur Zahlen, da spielt auch die Emotion mit. Eine Regionalität, wo kommt das Produkt her? Vielleicht welche Geschichte steckt hinter diesem Hersteller? Oder in dem Fall uns, aber wenn es Fremdprodukte sind, was für eine Geschichte kann man miterzählen? Im Fachhandel noch viel wichtiger als im Lebensmitteleinzelhandel, weil da die Geschichte nochmal deutlich wichtiger ist, ein solches Produkt zu verkaufen. Und das kann so ein Roboter nicht übernehmen. Das wird nicht funktionieren. Ich bin ein absoluter Freund von Digitalisierung. Ich liebe für Digitalisierung und künstliche Intelligenz, aber ich möchte nicht in einen Laden gehen und von einem Roboter bedient werden. Also ein vollautonomer Store finde ich technisch super spannend. Als Konsument finde ich es nicht gut. Das wird mich nicht abholen, in gewissen Bereichen mit Sicherheit. Aber bei so emotionalen Produkten, da will ich jemanden haben, der mit mir spricht, der mir Tipps gibt. Das kann in Teilen natürlich auch ein KI-System übernehmen. Aber ich mag die Nähe zu den Menschen.
Es wird ein bisschen schwierig sein, wenn der Roboter sagt, ach, das schmeckt wirklich gut. Ja, wie soll er denn das wissen?
Ja. Richtig, ja, anhand seiner Daten, die natürlich mitgegeben werden. Ja, da ist ein gewisses Framing mit drin.
Das ist eben die Frage der Glaubwürdigkeit. Die Digitalisierung hilft eben, bestimmte Dinge zu optimieren, damit wir uns auf das konzentrieren, was wir als Menschen eben am besten können. Und das ist, Beziehungen zu pflegen. Jetzt haben wir darüber gesprochen, die Positionierung an einer bestimmten Stelle oder die zu verbessern, dass eben auch das Personal, das die Regale einräumt, dass die das Beratung innerhalb der Regale macht, gerade im Getränkefachhandel spielt das wahrscheinlich noch eine größere Rolle. Kann das System sonst auch, hilft mir das zum Beispiel beim Forecast, also zu wissen, wann welche Produkte wo am besten gefragt werden, wo welche Produkte, an welcher Stelle sich die am besten verkaufen. Also kann ich daraus auch Tipps ableiten für meine interne Planung oder auch Tipps ableiten für den Händler vor Ort?
Das System an sich nicht. Das ist immer eine Momentaufnahme, die ein Außendienstmitarbeiter genau in dem Zeitpunkt vorfindet. Das heißt, wenn irgendwo eine große Aktion ist, dann können natürlich Regale auch mal leer sein, einfach leer gekauft. Das gibt ein anderes Bild, als wenn man irgendwie in einem schwachen Tag hinkommt, alles ist voll. Wir haben ja keine taggenaue Abbildung, sondern nur eine Momentaufnahme. Wir können natürlich versuchen, darüber Ableitungen zu machen. Dafür brauchen wir natürlich mehrere Besuche über einen längeren Zeitraum hinweg, und dann kann man sich das anschauen und probieren, da anzunähern. Aber so direkt unterstützt das System dabei nicht. Und zudem haben wir nicht die volle Einsicht, sage ich mal, in wie unsere Produkte über die Kasse gehen, beziehungsweise nicht über die Kasse gehen, sondern bestellt werden, weil halt der Einzelhandel sehr oft über die Zentrale bezieht und nicht direkt bei uns. Das heißt, diesen einfachen Abgleich, wie viel wird denn gerade direkt von einem einzelnen Markt bestellt, den haben wir so nicht. Es gibt natürlich Daten, die man beziehen kann, Scannerdaten, und darüber kann man auch wieder Ableitungen treffen. Aber den direkten Blick in Store-KI, den haben wir nicht. Das wäre eher was der Handel treibt, wo der Handel auch dran ist, wenn man sich auf Konferenzen beziehungsweise auf Messen, in Düsseldorf ist immer eine im Jahr, mal anschaut, was im Retail so passiert und passieren könnte. Gerade in Deutschland muss man könnte sagen, wir hängen doch in der Digitalisierung allgemein, das ist ja bekannt, ein Stück weit hinterher und trauen uns manchmal auch nicht so viel zu wie andere Länder. Aber da ist so viel möglich und die Märkte beschäftigen sich natürlich schon damit.
Deutschland hinterher, was sagst du für schlimme Sachen?
Ja, was heißt Deutschland? Also nehmen wir es größer, Europa? Muss man leider so sagen. Wir werden in der Digitalisierung gefühlt als Drittweltland gesehen. Und wenn ich mir anschaue, wie unsere Netzabdeckung ist, dann kann man das ja fast nur bestätigen. Und wenn man sich die Regulatorik anguckt, und gerade in so einem enorm wachsenden Markt wie KI, sich anschaut, wie die EU reagiert und Vorgaben macht, die sie teilweise gar nicht einhalten oder kontrollieren können, Stand jetzt, dann lähmt das mehr, als dass es Innovation fördert. Ich bin aber auch kein absoluter Gegner von dem EU-AI-Act oder Data-Act. Ich finde, ein Mittelmaß wäre gut. Man darf nicht so ein hart, also dieses strikte Verbieten oder strikte Grenzen zu setzen, lähmt. Gewisse Grenzen sind aber wichtig, um uns zu schützen, um unsere Daten zu schützen. Also das USA-Modell hat Vorteile, das Europa-Modell hat Vorteile und die Kombination wäre das Ideal. Aber da sind wir, glaube ich, noch sehr, sehr weit von entfernt, wenn man sich die aktuellen Entwicklungen so anschaut.
Also gerade im Lebensmittelbereich wünschen wir uns Regulierung. Wir wollen ja gesunde Lebensmittel konsumieren, ja, die also nicht irgendwelche Zusatzstoffe und dergleichen, sondern wir wollen uns darauf verlassen können, und dass es da eine Regulierung und auch eine Kontrolle gibt, die sich über Jahrzehnte entwickelt hat, wahrscheinlich über Jahrhunderte entwickelt hat. Ja, also das bayerische Bier-Reinheitsgebot fürs Bier ist ja da ein häufig zitierter Anfang, schon vor vielen, vielen Jahrhunderten hat das begonnen. Das wünschen wir uns. Aber wir wünschen uns natürlich auch, dass die regulieren, selber verstehen, was sie da regulieren. Ja, also wenn die ihre eigene Regulierung verstehen könnten, dann wäre ja schon ein großer Schritt gemacht.
Genau, und schön oder wünschenswert wäre natürlich auch, wenn man Gesetze und Gesetzesentwürfe rausbringt, die man auch einhalten kann, wo auch ganz klar definiert ist, was ist zu tun und wie ist es nachzuhalten, wie ist etwas nachzuweisen, und all das fehlt in der Tiefe. Und das macht unsicher, das hemmt, und da hat die USA mit ihrer Vorgehensweise oder auch andere Länder Vorteile an Geschwindigkeit, deutliche Vorteile, Nachteile in anderen Bereichen. Aber wir werden die Vorteile, wenn das so weiterläuft, nicht mehr, wir werden das nicht mehr aufholen können. Die sind viel zu weit fortgeschritten. Aber das ist ja kein neues Thema. Das ist ja nicht nur im Digitalbereich so.
Also wie ich unser Thema, das erste Mal auf unser Thema gestoßen bin, dass man eben KI verwendet, um auch Regale zu optimieren. Ja, hatte ich vorher nicht auf dem Schirm. Das hat mich gleich fasziniert, weil eben Rotkäppchen Mumm Group ein Konzern ist, der von seinem Prestige, der von seinem guten Ruf lebt. Andererseits natürlich im Wettbewerb, oder? Das ist das Dilemma. Man darf seinen Ruf nicht riskieren und muss trotzdem, wenn man am Markt die Führung behalten möchte, dann muss man eben auch Führung übernehmen. War das einfach, deine Vorgesetzten, dass ihr die überzeugt habt? Oder haben, ich meine, weil das ist ja schon auch ein Risiko. Man muss sich das ja so vorstellen, diese Regulierung wird von den Regulatoren nicht verstanden. Daher entsteht diese Unsicherheit, von der du gesprochen hast. Das heißt, man kann vorher eigentlich gar nicht wissen, ob man was falsch macht.
Ja, jein. Es kommt darauf an, wie man vorgeht und was man machen möchte. Und wenn man sich den EU-AI-Act auch mal anschaut, dann ist das erstmal für uns als Unternehmen, die KI nutzen und nicht entwickeln, erstmal gar nicht so tragisch. Und da ist noch einiges zu definieren. Also wie muss man muss nachweisen, welche KIs man für welche Anwendungsfälle einsetzt, um diese Risikoeinstufung zu machen. Wie genau das erfolgt, ist nicht definiert. Gibt es eine prüfende Stelle, ist nicht definiert. Es gibt zwar Vorschläge, wie zum Beispiel den TÜV, aber es ist nicht offiziell. Es gibt keine offiziellen Zertifikate, aber in den Anwendungsfällen, in denen wir uns bewegen, sind wir immer im Low-Risk-Bereich, und da gibt es wenig Gefahr. Aber es gibt mit Sicherheit auch Einsatzbereiche, die vielleicht deutlich kritischer sind, wie im HR, wo wirklich mit personenbezogenen Daten gearbeitet wird. Da weiß man schon, worauf man achten sollte, wenn man sich damit beschäftigt. Aber man weiß nicht, was passiert in einem Jahr, wenn dann der EU-AI-Act in voller Gänze in Kraft tritt. Was müssen wir alles nachholen? Weil ab dann gilt die Nachweispflicht. Und wenn man dann nicht schon vorbereitet ist und dokumentiert hat und sich, soweit man mit bestem Gewissen abgesichert hat, und mit seinen Anwälten, die hoffentlich auch da sich weiterbilden in dem Bereich, das mitgehen und absegnen, dann ist man schon ganz gut aufgestellt. Aber auch wieder, es hemmt wiederum die Unternehmen, sowas einzusetzen. Und zwar gesamtheitlich und nicht so, wie es viele Unternehmen sicherlich tun. Use Case bezogen, alles schön und gut, vielleicht auch mit dem falschen Ansatz, aber toolbasiert denken und nicht gesamtheitlich, wie kann eine KI unser Unternehmen voranbringen und nicht immer nur punktuell, aber wir nutzen jetzt eine KI für eine Bildbearbeitung. Das ist ein netter Case, der ist auch nicht besonders kritisch, bringt aber meistens nicht den Mehrwert, den man sich davon verspricht. Man muss das Ganze ein bisschen größer denken, ganzheitlicher denken. Wie eine Digitalisierung auch. Mir bringt es nicht, einen Bereich zu digitalisieren und alle anderen außen vor zu lassen. Man muss das gesamtheitlich denken. Und
Da möchte ich jetzt gern nachhaken. Finde ich total spannend, wie du das siehst, diese Perspektive eben auch. Man kann also mittlerweile Gemini von Google als Beispiel oder ChatGPT für die Bildbearbeitung verwenden. Okay, schön und gut. Die müssen ja auch darauf achten, dass das, was sie anbieten, rechtskonform ist. Und das Risiko liegt hier bei dem Anbieter. Wenn ich das also, wie du gesagt hast, fallweise abarbeite, also nach Use Case. Ja, also ich nehme es für das und dann nehme ich vielleicht noch die Analyse beim CRM und dann mache ich noch das und dann mache ich noch das. Viel anspruchsvoller ist ja das, was ihr macht. Das wird zwar vermutlich mit einem Unternehmenspartner erstellt, der einen Teil dieses Risikos dann auch tragen muss, wenn er das möchte. Also wenn er solche Produkte anbieten möchte, dann muss er einen Teil des Risikos tragen. Ein Teil des Risikos ist dann natürlich als Spezialauftraggeber bei euch. Auch das, wenn ich dich jetzt richtig verstehe, nimmt eben noch nicht das Gesamtpotenzial der künstlichen Intelligenz wahr. Die entsteht ja, wenn man das als echtes Querschnittthema verwendet.
Genau, so ist das. Also diese KI, die wir einsetzen, setzen wir schon lange vor dem EU-AI-Act ein und lange vor ChatGPT. Ich glaube, seit mittlerweile 6 oder 7 Jahren. Das wird nicht diskutabel sein. Die Hersteller müssen das garantieren. Da gibt es gewisse Dokumente, die, wie gesagt, rechtskräftig, glaube ich, sind sie dann noch nicht, weil es gibt nicht die konkreten Vorgaben. Aber diese Hersteller müssen dann Auskunft darüber geben. Und wir müssen sicherstellen, dass das dann auch so eingehalten wird bei unserer Seite. Aber generell, ich sag mal so seit dem ChatGPT-Hype, und dann ging das Ganze ja los mit unendlich vielen Applikationen und Anwendungsmöglichkeiten. Und ich bin mir sehr sicher, da viele greifen erstmal zu ChatGPT oder machen mal eine Bildbearbeitung, aber denken halt nicht mit in einer ganzheitlichen Strategie, wie in der Digitalisierung auch. Man muss sowas ganzheitlich betrachten. Wo haben wir, das machen, glaube ich, auch viele Unternehmen falsch, wir brauchen einen AI-Case. Gerade absolutes Hype, wir brauchen AI. Was können wir mit KI machen? Und das ist genau das, wo ich sage, deswegen scheitern diese Projekte. Man muss hingehen und sagen, wo haben wir denn die größten Probleme in unserem Unternehmen? Und gibt es eine Möglichkeit, eine dieser oder mehrere dieser Probleme mit KI zu lösen? Und dann hat man schon mal einen konkreten Anwendungsfall, der wirklich direkten Mehrwert bringt, wenn man ihn umsetzt. Und zeigt auch, MIT hat eine Studie rausgebracht, 95% aller KI-Projekte scheitern. Ja. Daher.
Ja. Also was du sagst, ist eben nicht zu sagen, wir nehmen jetzt die einfachen Fälle, wo die KI am besten zu uns passt. Nein, wir schauen uns die Pain Points an, die wir haben als Unternehmen, unsere größten Herausforderungen, unsere Schwierigkeiten, wo wir immer schon knabbern an diesen Dingen. Wie finde ich im HR-Bereich den besten Bewerber, wenn ich 1000 Bewerbungen habe? Das ist so ein Klassiker. Und von dort ausgehend dann die künstliche Intelligenz einzusetzen, weil ich dann auch eine Hebelwirkung habe. Wenn ich mir den leichtesten KI-Fall aussuche, dann ist das zwar nett, aber ich habe keine Produktivitätssteigerung.
Genau, was nicht heißt, dass man das nicht tun sollte. Das ist sogar sehr wichtig, dass man punktuell trotzdem mal rumspielt, sich mit den Sachen auseinandersetzt, weil so kommt man in die KI-Thematik rein. Das ist wichtig, dass man das tut, aber man darf sich davon nicht diesen riesen Mehrwert versprechen und dann enttäuscht sein, dass man irgendwo Geld reinsteckt und es rechnet sich nicht. Das muss man gesamtheitlicher sehen. Das ist halt einfach wie bei Digitalisierung. Digitalisierung mit Ziel und nicht um des Digitalisierungswillen. Bei KI genauso. Künstliche Intelligenz nutzen, ja, aber nicht, damit man sie genutzt hat, sondern sie als Enabler sehen, als Wegbereiter für mehr Effizienz, um Mitarbeiter zu entlasten, Mitarbeiterzufriedenheit. Das ist nicht immer nur monetär, ich stecke so viel rein und hinten raus rechnet sich's dann, sondern vielleicht entlaste ich meine Mitarbeiter, die sind zufriedener und bleiben länger bei meinem Unternehmen, sehen uns als innovationstreibendes Unternehmen und möchten deswegen bei uns arbeiten. Hat ganz viele Aspekte, ganz viele Facetten und die muss man gesamtheitlich betrachten und das nicht als etwas sehen, KI ist gekommen, um zu bleiben, wie es so schön heißt, und genauso ist das und genauso muss man es auch behandeln. Nicht als punktuelle Innovation, sondern als etwas, was langfristig bleiben wird, mit dem man sich auseinandersetzen muss und das nicht immer nur an einem ROI irgendwo festgemacht werden sollte, sondern auch nach innen geschaut, wie kann das mir in meinem Unternehmen selbst helfen, in der Kultur, in der Weiterentwicklung, in der Zukunftsfähigkeit.
Also gerade Digitalisierung ist ja ein schönes Beispiel, wie wir Mitarbeiter überfordern können. Also der Wechsel auf E-Mail hat ja den Aufwand für eine einzelne Kommunikation ein Hundertstel davon, aber ich schreibe halt dann 1000-mal mehr E-Mails. Ja? Und künstliche Intelligenz soll eben gerade die Menschen entlasten, damit die auch wieder gerne arbeiten, damit sie produktiv arbeiten, damit auch die Gesundheit geschont wird. Da hat die Firma auch was davon. Finde ich also sehr spannende Ansätze, die du da bringst. Zerspannungsmechaniker, das war dein Anfang.
Das war mein Anfang, so komplett nicht digital. Ich habe nach einem Realschulabschluss habe ich eine Ausbildung in der Industrie gemacht als Zerspannungsmechaniker. Früher nannte man das Dreher. Also ich habe Metall bearbeitet an der Drehmaschine, teilweise auch mit CNC. Damals, es waren noch Lochkarten, die waren gerade abgelöst. Wir hatten schon CNC-Maschinen, die wirklich mit so einem Bedienpult bedient wurden. Hat man in einer CNC-Programmiersprache dran gearbeitet. Aber 85% meiner Arbeit war konventionelles Drehen mit einer Maschine und meinen Händen. Nichts Digitales, noch nicht mal eine digitale Anzeige. Es wurde mit Messschieber gearbeitet und anderen Prüf- und Messmitteln. Also ganz was anderes. Genau.
Vermisst du das manchmal?
Ja. In Teilen schon, also nicht unbedingt diesen, doch, es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich habe nie in dem Beruf gearbeitet, ich habe nur die Ausbildung gemacht. Aufgrund der Wirtschaftskrise damals habe ich nicht in diesem Beruf gearbeitet. Aber es war, am Ende des Tages habe ich etwas Fertiges in der Hand gehabt oder was Teilfertiges, habe das hingelegt und habe gesagt, so, das habe ich geschafft. Super, bin nach Hause gegangen, hatte dreckige Finger, war körperlich ein bisschen angestrengt. Ich habe einfach gemerkt, was ich gemacht habe. Und das fehlt mir teilweise dann schon. Man ist den ganzen Tag beschäftigt, der Kopf rattert, der hört auch nicht nach Feierabend auf zu rattern. Das war damals schon angenehm, das war nämlich der Fall. Und ich habe teilweise am Tag, ich gehe nach Hause und denke, was habe ich gemacht? Ich war den ganzen Tag beschäftigt, ich habe sehr viel getan, aber dieses fertige Werkstück, ja, das hatte ich nicht vor mir. Also diese gefühlt tägliche Befriedigung, etwas abzuschließen, das hat man natürlich dann so nicht. Aber es hat, ich bin froh, dass der Weg so kam oder ich den Weg so gehen konnte, wie ich ihn am Ende auch ein Stück weit gehen musste, um das zu tun, was ich jetzt machen darf, weil mir es unglaublich viel Spaß macht. Genau. Ich habe das Fachabi nachgeholt im technischen Bereich, habe dann Wirtschaftsingenieurwesen studiert, weil das für mich so die perfekte Balance war. Ich fand BWL immer super interessant, wollte aber kein BWL studieren. Maschinenbau war mir zu technisch und genau der Mittelweg war dann der Wirtschaftsingenieur und da hat mir auch meine Ausbildung geholfen, weil da viel aus dem Maschinenbau quasi mitbehandelt wurde, das ich im Studium direkt nutzen konnte. Und habe dann genau nach dem Studium, ich habe einen Bachelor gemacht und wollte eigentlich den Master auch machen, habe mich dann aber einfach mal so beworben, ich wollte mal gucken, was passiert denn so, ich kannte mich in dem Bereich ja nicht aus und hatte dann das Angebot von Siemens, hey, wenn du den Bachelor hast, den hatte ich ja dann schon, und den Master nicht machst, dann würden wir dich hier einstellen, du würdest direkt internationaler Projektmanager werden und den Kunden BMW mit betreuen. Da war meine Entscheidung relativ schnell gefallen, weil ich fand Studieren ganz nett, aber ich bin doch schon eher jemand, der mal anpackt, der was machen will, und Siemens war für mich, das hätte ich mir vorher nicht träumen lassen. Ich habe gesagt, okay, das muss ich machen. Und habe das auch gemacht. Und da war ich dann 3,5 Jahre Projektmanager für BMW und habe weltweit die Werke betreut, in Deutschland viel gemacht, aber auch USA, in China war ich, das war allerdings Geely, die Besitzer von Volvo, Südafrika, England, man kam viel rum. Das war sehr, sehr interessant.
Also du bist viel rumgekommen wie das falsche Geld und dann doch wieder irgendwann nach Deutschland zurück.
so ungefähr.
Ja, du hast quasi in beide Welten reingeschnuppert, also ein wenig digital, ein wenig materiell, ja, also die klassische Fertigung. Du kennst BMW, du kennst Bosch, du kennst Siemens, du kennst viele dieser Unternehmen. Kannst du ganz gut nachvollziehen, warum das so schmerzvoll ist für die, diesen Wandel?
Auf der einen Seite ist es natürlich erstmal ein Stück weit auch kostenintensiv. Man muss sich auf die Reise einlassen. Ich glaube, viele, also gerade die Großkonzerne, haben das verstanden. Da geht sehr viel Geld in diese Bereiche rein. Die bauen teilweise eigene Center auf, Data Center und KI Center, und die haben das schon verstanden. Der Mittelstand hat es mit Sicherheit deutlich schwerer. Da ist das Geld nicht so locker wie, muss man jetzt schon sagen, damals im Automotive-Bereich. Ich glaube, mittlerweile wissen wir alle, deutsche Automotive am Kriseln. Die haben es auch nicht ganz leicht. Und dann der kulturelle Wandel. Das sind viele junge Menschen, die Lust haben und innovativ sind und was treiben wollen. Aber wir haben auch noch eine Generation, die eben nicht von Grund auf mit Computern aufgewachsen sind. Für die war der Sprung als Computer eingeführt wurden, mit Sicherheit schon sehr spannend. Dann kamen die Smartphones, dann kamen Tablets, jetzt kommt KI. Die haben sehr viele Innovationen mitgemacht, muss man ja sagen, in eigentlich relativ kurzer Zeit am Ende. Und irgendwann ist man eventuell auch erschöpft und sagt, es ist jetzt auch irgendwann mal gut, ich habe den Job anders gelernt, ich habe den sehr gerne gemacht, mittlerweile ist es so digital, man muss die Leute einfach mitnehmen, man muss auch die Mehrwerte aufzeigen, viele kann man damit auch überzeugen, wenn man es richtig angeht. Gefährlich wird, wenn man entscheidet, wir machen Digitalisierung und kippen das einfach von oben rein. Sagen so, ja. Und jetzt ist es hier digital, das verträgt ein Unternehmen nicht, das vertragen die Mitarbeiter nicht, würde mir auch nicht gefallen, wenn einfach von oben jemand was raufkippt und sagt, das ist jetzt deine neue Arbeitsweise. Wenn man mich aber auf die Reise mitnimmt, mir erklärt, wieso sollte das denn in Zukunft meine neue Arbeitsweise sein und wie wird mir das denn auch helfen im Job oder wie hilft es mir, Überstunden zu reduzieren, wunderbar, dann nehme ich das auch gerne an und lasse mich doch drauf ein. Aber der Weg ist, der ist teilweise mühselig, man wird auch nie alle mitnehmen können, das muss man akzeptieren. Den Großteil braucht man aber und wenn man das richtig angeht, dann funktioniert das auch. Aber es ist nicht mit dem Fingerschnips so von heute auf morgen sind wir digital. Das ist eine Reise und die muss man gehen. Die wird auch niemals enden und es wird auch nach KI weitere Innovationen geben. Also diese Zyklen werden wir beibehalten. Die Robotik steht vor der Tür. Es ist sehr, sehr viel Change Management und sehr viel Kulturwandel. Und damit tun sich Unternehmen deutlich schwer.
Ja, also viele Menschen haben eben der Spannungsmechaniker oder Betriebswirt gelernt und nicht Veränderung. Und das ist eigentlich das, was wir jetzt erleben. Veränderung steht in dem Vordergrund. Du hast es sehr schön formuliert. Was machst du sonst noch, wenn du jetzt gerade nicht die Regale für Rotkäppchen Mumm optimierst?
Also privat, genau. Nebenberuflich habe ich jetzt vor 1, 2, 3 Monaten habe ich eine Personal Brand gegründet, in Anführungszeichen. Hamanki nennt sich das Ganze, ist ein kleines Wortspiel. Haman, KI, Hamanki, kleiner Affe. Und da biete ich als Speaker Formate an, beispielsweise sowas wie Smile and Clarity. So ein Format, nämlich künstliche Intelligenz-Themen, spezifisch zugeschnitten auf das Event, auf ein Unternehmen, so präsentiere, dass man, also ich lerne sehr gut, wenn ich Spaß dabei habe. Und auch wenn ich mal was zum Lachen habe. Und das kombiniere ich auf der Bühne. Die fachlichen Themen und neue Innovationen verständlich rüberzubringen und zwar mit einem Augenzwinkern, mit einem Lachen und kombiniere diese beiden Welten quasi, weil ich finde, damit kann man sehr gut lernen, sich weiterbilden und man schaut sich's gerne an, man ist nicht gelangweilt. So ein bisschen, ja, probiere ich das mit aufzubauen und beschäftige mich halt auch ganz viel mit KI. Also ich bin gerne in Podcasts als Gast, bin auch in naher Zukunft als regelmäßiger Gast in einem Podcast zu KI zu hören. Und dementsprechend muss ich mich immer mit diesen Themen auseinandersetzen, was für mich aber muss, ist schon falsch. Ich mache sehr, sehr gerne. Ich bin, wenn ich auf der Couch sitze, entweder lese ich irgendwelche Newsletter oder mein TikTok ist komplett voll, eigentlich nur mit künstlicher Intelligenz. Ich gehe auf Konferenzen, Messen, ich tausche mich aus, probiere so viel aufzusaugen, wie es geht und das auch sehr, sehr viel in meiner Freizeit, weil es mir enorm viel Spaß macht, so wie die Digitalisierung an sich auch. Und das ist einfach so meine Welt. Und die bin ich Gott sei Dank vor knapp 13 Jahren reingerutscht und die lässt mich nicht mehr los, sondern die fesselt mich immer mehr. Und deswegen, ich lebe für Digitalisierung, für KI. Das nimmt einen sehr, sehr großen Platz in meinem privaten Leben und bei mir selbst einfach auch ein.
Wo siehst du dich in Zukunft? Wie geht's weiter?
Ja, das ist eine spannende Frage. Ich fühle mich sehr, sehr wohl. Bei Rotkäppchen muss ich sagen, ich habe gute Perspektiven, ich habe ein tolles Team, wir können sehr viel umsetzen, wir können sehr, sehr viel bewegen, das macht enorm viel Spaß. Ich trete auch im Namen von Rotkäppchen Mumm teilweise auf Bühnen auf, aber in der Zukunft will ich das natürlich nochmal intensivieren über Hamanki, das ein bisschen breiter zu machen und weil ich einfach das, was mir sehr, sehr viel Spaß macht, ist, Themen zu vermitteln, rüberzubringen, in Sachen, in denen ich mich gut auskenne und für die ich brenne. Und das ist in dem Punkt einfach der Fall. Ich mache, kann man vielleicht schon so als Abbinder zu meinem, was ich so mache, dazu sagen, ich bin unter anderem auch Digitalbotschafter Rheinland-Pfalz und in diesem Programm helfen wir der älteren Generation, sich in der digitalen Welt besser zurechtzufinden. Gerade jetzt, ich wohne hier auf dem Land, hier ist Nahverkehr nahezu nicht vorhanden. Und da ist Digitalisierung ein super Werkzeug, in Kontakt zu bleiben mit den Freundinnen, die 10 Kilometer entfernt sind, oder mit den Enkeln, mit den Kindern. Und künstliche Intelligenz ist da auch ein Thema. Das ist in dieser Generation zwar nicht richtig verankert, so wie bei den Jüngeren, beziehungsweise in der breiten Masse ist es ja auch immer noch nicht so wie ein iPhone. Das wird aber kommen. Und da halte ich jetzt zum Beispiel auch wieder einen Vortrag für diese Generation rund um künstliche Intelligenz. Wie können die das denn nutzen? So beispielsweise, ich habe was Menschen dieser Generation gerne tun, im Gartenarbeit, oder das betrifft mich persönlich auch. Ich habe hier eine Pflanze, die ist ein bisschen gräulich. Was ist das für eine Pflanze? Foto gemacht, ChatGPT gefragt oder eine andere KI. Okay, die sieht ein bisschen krank aus, eine Analyse. Wie könnte ich das denn beheben? Man darf nicht immer auf alles vertrauen, was da rauskommt. Man muss es vielleicht auch mal nachrecherchieren. Aber vorher hätte ich die Pflanze einfach weggeschmissen. Jetzt weiß ich, was ich vielleicht tun könnte. Und das, so diese Möglichkeiten dieser älteren Generation auch mal zu zeigen und näher zu bringen und ohne Angst zu machen, das versuche ich in solchen Formaten dann auch noch nebenbei im Ehrenamt.
Vielen Dank, Lars. Das nehme ich gern als Abschluss. Also KI-Fragen und die Pflanze nicht wegwerfen, also nicht wegwerfen, bevor man nicht die KI gefragt hat, und brennen auch für dieses Thema. Unser Einstieg war ja, wie kann man mit einem Foto, also wie kann die KI über Fotos helfen, Spirituosen, Getränkeregale zu optimieren, über dieses Thema, wie schaffen wir das Spannungsfeld aus Regulierung und Innovation. Deutschland ist ja bekannt für seine Innovation, aber manche Innovationen tun sich halt etwas schwer, weil die Regulatoren nicht verstehen, dass jeder zusätzliche Satz in so einem Papier ein zusätzliches Risiko darstellt, das man ja irgendwie vermeiden muss. Regulierung erzeugt Risiken, wenn sie nicht etabliert ist, so wie zum Beispiel eben die Regulierung von Spirituosen. Da wissen wir seit Jahrzehnten, wie das funktioniert. Der Regulator hat bisher nicht verstanden, dass das einen großen Unterschied ausmacht. Ja, also dass Regulierung eben Unsicherheit erzeugt, das nehme ich mit. Ich nehme mit die überhaupt diese Erkenntnis, wie schwierig es ist, in großen Unternehmen künstliche Intelligenz in der Breite auzurollen, weil man eben versucht, Quick-Wins, einfache Dinge, wo man sich am Ende fragt, na und, da habe ich keine Produktivität. Der große Produktivitätssprung, das glaube ich auch, das nehme ich mit aus deinen Aussagen, der große Produktivitätssprung, der kommt erst dann, wenn man es wirklich in der kompletten Breite, wenn das eigene Unternehmen durchdrungen wird, damit die Menschen sich in Zukunft auf das konzentrieren können, was sie richtig gut machen. Also es geht nicht darum, Menschen abzulösen.
Absolut, genau. Absolut, sehe ich genauso. KI sollte nicht dafür genutzt werden, Personen zu reduzieren, sondern es sollte dazu genutzt werden, um die Menschen zu befähigen, das zu tun, was sie besser können als eine Maschine, und diese repetitiven Aufgaben einfach auszulagern und den Mensch nicht außen vor zu lassen. Human in the Loop, für mich immer ein ganz zentrales Thema. Ich möchte einer KI nicht komplette Narrenfreiheit lassen. Deswegen sehe ich auch dieses ganze Thema rund um Agentic AI, und ich gebe meine Kreditkartendaten mit rein und der bucht für mich eine Reise. Ja, in der Zukunft vielleicht irgendwann, aber so
hoffentlich an den richtigen Ort.
Ja, genau das. Also das ist alles, da ist Human in the Loop enorm wichtig, damit da sich nicht etwas verselbstständigt, was ich nicht möchte. Und das sehe ich im internen Einsatz genauso.
Ja, so ist das. Lars, vielen Dank, dass du bei mir zu Gast warst. Und vielleicht sehen wir uns ja mal gemeinsam auf einer Bühne.
Vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Ich würde mich freuen.
Dieser Podcast wurde produziert von Auf Wellenlänge. Wenn er Ihnen oder euch gefallen hat, dann folgt diesem Podcast, lasst gerne eine Bewertung da und teilt mit Freunden, Bekannten oder Geschäftspartnern. Alle Infos gibt's in den Shownotes.